Wir lesen jetzt weiter im 2. Petrusbrief, die Verse 3 bis 14. Und da geht es ja jetzt um Details und die Praxis, im Glauben stehen und leben zu können. Geistliches Wachstum ist also angesagt und immer wieder gefordert, dass es wirklich stattfindet. Nachdem allerlei seiner göttlichen Kraft, was zum Leben und zum göttlichen Wandel dient, uns geschenkt ist durch die Erkenntnis des, der uns berufen hat durch seine Herrlichkeit und Tugend, durch welche uns die teuren und allergrößten Verheißungen geschenkt sind, nämlich, dass ihr dadurch teilhaftig werdet der göttlichen Natur, so ihr flieht die vergängliche Lust der Welt. So wendet allen euren Fleiß daran und reichet da in eurem Glauben Tugend und in der Tugend Erkenntnis und in der Erkenntnis Mäßigkeit und in der Mäßigkeit Geduld und in der Geduld Gottseligkeit und in der Gottseligkeit brüderliche Liebe und in der brüderlichen Liebe Liebe allgemein zu allen. Denn wo solches reichlich bei euch ist, wird's euch nicht faul noch unfruchtbar sein lassen in der Erkenntnis unseres Herrn Jesu Christi. Wer aber solches nicht hat, der ist blind und tappt mit der Hand und vergisst der Reinigung seiner vorigen Sünden. Darum, liebe Brüder, tut desto mehr Fleiß, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Denn wo ihr solches tut, werdet ihr nicht straucheln. Und also wird euch reichlich dargereicht werden der Eingang zu dem ewigen Reich unseres Herrn und Heilandes Jesu Christi. Darum will ich es nicht lassen, euch alle Zeit daran zu erinnern, wiewohl ihr es wisst und gestärkt seid in der gegenwärtigen Wahrheit. Ich achte es aber für billig, solange ich in dieser Hütte bin, euch zu erinnern und zu erwecken. Denn ich weiß, dass ich meine Hütte bald ablegen muss, wie mir denn auch unser Herr Jesus Christus eröffnet hat. Wir merken also bei diesen Worten, dass es dem Apostel Jesu Christi sehr am Herzen liegt, dass die Gemeinde, die bereits schon entstanden ist, nicht rückläufig wird, sondern einfach weiter vorwärts geht, um auch dem wachsenden Druck in dieser Welt dagegen bestehen zu können, entgegenleben zu können. Wir haben in unserer Zeit ja zunehmend legalisiert die Sünde und das Wesen dieser Welt, was hochkommt und will dominant sein über allem. Nicht? Es gibt ja so viele Punkte, die wir ansprechen könnten diesbezüglich. Ob das Gender Mainstreaming ist, das soll Gesetz werden. Und alle, die das nicht annehmen, das heißt also, man kann sein, was man will, Mädchen oder Junge, jeder bestimmt das selbst, ja, Mann oder Frau und so weiter. Wenn man das nicht annehmen will, dann ist man Außenseiter. Nicht mehr diese sind Außenseiter, sondern die anderen, die das nicht annehmen. Wir leben in dieser Zeit und deswegen der Apostel Petrus mahnt, dass wir selbst in den Tugenden, die wir in Christus haben, auch wachsen. Es muss ein Gegenpol entstehen. Denn Petrus sagt, ich weiß, ich muss bald weg. Ich kann euch dann nicht weiter unterrichten. Darum ist es mir ein großes Anliegen, dass ihr gefestigt werdet und diese Festigung auch den anderen, die noch gläubig werden, weitergebt und sagt, ihr müsst auch wachsen im Glauben und fest werden. Petrus dachte ja an die Worte des Herrn Jesu im Blick auf sein Abscheiden in Johannes 21, wo der Herr ja sagte, du wirst mich preisen mit deinem Tode. Und sagte ihm, du wirst dann später geführt werden dahin, wo du eigentlich vom Menschlichen nicht hin willst. Und wir können auch im kirchengeschichtlichen Ablauf sehen, dass Petrus ja in Rom war und dort gekreuzigt wurde am Ende der Nero-Zeit. Und hier sprach er, ich weiß, ich muss bald von dieser Erde weg. Und da will ich nochmal betonen, dass das, was ihr in Jesus Christus empfangen habt, das Höchste ist, was ihr empfangen konntet. und das muss gepflegt werden, darin muss weiteres Wachstum entstehen. Denn ein Beispiel lese ich uns mal, wie nämlich das Böse in dieser Welt auch wächst. Und Christen sollen, solange sie auf dieser Erde sind, Widerstand leisten können, indem sie einfach das gute, geistliche, göttliche Wesen dagegen stellen. Nicht kämpferisch, indem sie nur sagen, das dürft ihr nicht und jenes ist falsch, das hilft nicht. Sondern das sichtbare Zeugnis, das Leben eines Kindes Gottes ist anders. Es ist glücklich, es ist froh durch das, was es von Gott geschenkt bekommen hat. Ihr wisst also, vor kurzem in Berlin war es ja so, Christen, Juden und Moslems feiern einen Homo-Gottesdienst. Ja, alles zusammen. Und zwar der Evangelische Kirchenkreis Berlin, ganz Berlin, hat einen jüdisch-christlich-muslimischen Gottesdienst in der Berliner Marienkirche. Das ist ja am Alexanderplatz zum 22. Juli, der ist jetzt nun schon vorbei, also vor kurzem angekündigt. Der Gottesdienst am Vorabend des Christopher Street Days sei eine Kooperation mit dem Lesben- und Schwulenverband Berlin-Brandenburg, dem Abraham-Geiger-Kolleg und dem Liberal-Islamischen Bund. So berichtet das homosexuellen Portal. Der Seite zufolge soll die ehemalige Bundesministerin Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger von der FDP die Predigt halten. Ja, ist alles so ganz fromm, ja, ganz fromm. Die Politikerin hatte sich während ihrer Amtszeit für die Abschaffung des bereits 1969 entschärften Paragraphen 175 stark gemacht. Als internationale Gäste sind der Imam Ludovic Mohamed Zahed aus Frankreich und Father Andrew Kane von der St. James Church in London angekündigt. Die Kollekte wird für homosexuelle Flüchtlinge gesammelt. Ein Gottesdienst, ganz klar. Superintendent Bernhold Höcker, Rabbiner Walter Homolka, der Leiter der Berliner Staatskanzlei Björn Böning, SPD, Vertreter des Lesben-Schwulen-Verbandes Deutschland, Studenten des Abraham-Geiger-College, die Bundesstiftung Magnus Hirschfeld und die Schwestern der perpetuellen Indulgenz sollen bei der Veranstaltung mitwirken. Erwartet würde außerdem auch Irmgard Schwetzer, Präses der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland. Machen alle mit. Besonders Aktualität gewinne der Gottesdienst durch die rechtliche und liturgische Gleichstellung von homosexuellen Paaren in der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesisch-Oberlausitz. Die Kollekte sei für die Arbeit mit homosexuellen und transgeschlechtlichen Geflüchteten in Brandenburg bestimmt, heißt es abschließend auf dieser Seite. Also wir bemerken einfach die Legalisation des Bösen in dieser Welt. Und was können Christen entgegensetzen als eben das christliche Leben? Das christliche Leben muss so deutlich und laut sprechen, dass andere merken, es ist anders und wir wollen das aus Gott haben. Und nicht die Legalisation der Sünde im Fleisch. Ja, das ist ganz offiziell in unserer Stadt Berlin. Man glaubt es kaum, dass sowas möglich ist, aber es ist unterdessen soweit. Und jetzt verstehen wir auch, warum der Apostel Petrus mahnt, in diesem Wesen Jesu zuzunehmen. Je dunkler die Zeit wird, desto stärker muss das Wesen Jesu ans Licht kommen, damit überhaupt noch erkannt werden kann, dass Gott in Christus eine Erlösung geschaffen hat. Wir lesen ja auch von den Wesenszügen der Prägung in der Endzeit von Menschen, die sich also nicht zu Jesus bekehren, dass sie greulich werden, dass sie groß werden. An Timotheus schrieb der Apostel Paulus, Folgendes im 2. Timotheus 3, das sollst du wissen. Also auch immer hier wieder, achtet darauf, wisst das, ignoriert das nicht. In den letzten Tagen werden gräuliche Zeiten kommen. Das sollen wir ja nicht einfach mal nur so lesen, na gut, das steht ja so. Und das kommt und das begegnet uns. Und es begegnet uns heute schon. Gräuliche Zeiten. Die Menschen werden viel von sich halten, geizig, ruhmredig. Wir sehen ja, wie viel Korruption überall geschieht, wie viel Ungerechtigkeiten auch auf dem finanziellen und wirtschaftlichen Sektor geschieht. Sie werden hofffertig sein, Lästerer, den Eltern ungehorsam. Ja, aber die sagen, interessiert mich ja gar nicht mehr. Ich mache, was ich will. Und wehe, die sagen was oder fassen mich an, dann zeige ich die an. Das ist normal heute. Die Kinder können die Eltern anzeigen, wenn mal die Kinder eine Ohrfeige kriegen. Dann dürfen die sagen, so mein Vater, meine Mutter hat mich geschlagen. Oh, ja, das ist normal. Da kriegen die Recht immer. Ungehorsam, undankbar, ungeistlich, ja, immer mehr, keiner ist zufrieden. Zufrieden, obwohl ja wir in einem Sozialstaat leben, wo viele vieles geschenkt bekommen, ist man trotzdem nicht zufrieden. Andere Länder, da gibt es das nicht. Wo man selber nicht etwas erarbeiten kann, hat man nichts. Und hier kriegt man was geschenkt und dann geht man trotzdem noch auf die Straße, um zu demonstrieren. Ungeistlich, lieblos, unversöhnlich, ja unversöhnlich, natürlich. Verleumder, unkeusch, wild, ungütig. Das sind Verräter, Frevler, aufgeblasen, die mehr lieben das wollüstige Leben in dieser Zeit als Gott. Sie haben manchmal, und das haben wir eben gerade einleitend gelesen, den Schein eines gottseligen Wesens. Aber seine Kraft, die Kraft des Heiligen Geistes verleugnen sie. Das heißt, sie sind religiös und tun so, als ob sie wirklich mit Gott etwas zu tun hätten. Aber sie wollen nicht bestimmt werden von Gott. Die Kraft des Heiligen Geistes verleugnen sie. In diesem Kontext verstehen wir einfach diese Spannung, die hier in dem Apostel Petrus vorhanden ist, dass er sagt, ich werde bald weggehen, ich werde bald abgerufen werden, so hat es der Herr mir gesagt. Und deswegen will ich euch nochmal ermahnen, wachst in dem, was ihr bekommen habt, nehmt darin zu. Wir sind ja berufen zur Evangelisation und Mission. Das ist wichtig und es ist auch richtig, aber währenddessen dürfen wir nicht vergessen, selber weiter im Glauben zu wachsen. Nicht nur den Nächsten im Blick zu haben, der noch nicht gläubig ist, um ihm das Evangelium zu bringen, sondern auch sich selbst immer wieder prüfen, vor den Herrn zu stellen, Herr, wo stehe ich, wo bin ich, was fehlt mir? Ich möchte dich mehr kennenlernen. Ich möchte dein Wesen mehr anziehen. Das darf nicht auf der Strecke bleiben. Denn wenn wir anderen die Glaubensgrundlagen mitteilen, sollen auch diese Grundlagen und auch das darauf entstandene Wachstum in unserem Leben zu sehen sein. Dass nicht nur die Worte gehört werden, die wir mitteilen, sondern dass unser Leben das bestätigt. So ist es, dass dann die anderen sagen können, ja, was du da sagst, ja, das sehe ich bei dir. Das muss unser Anliegen sein. Es kommt zwar nicht immer so heraus, wie ich es eben gesagt habe, aber manchmal bekennen die Menschen das. Also ich erinnere mich spontan an zwei Dinge, auch bei uns. Da haben wir uns sehr gefreut, dass andere etwas gesehen haben in unserem Leben, was wir ihnen auch gepredigt haben. Einmal war es ja unsere Hauswartsfrau, wo wir auch das Anliegen hatten, dass wir eine größere Wohnung brauchten und dachten, wir müssten das Haus verlassen und umziehen. Aber sie kam zu uns und sagt, nein, ihr müsst hier wohnen bleiben. Das wird schon werden, bei euch geht alles anders zu. Und wir guckten uns an und dachten, was meint sie? Ja, wir hatten ja mit ihr gesprochen über das Evangelium. Sie wusste, dass wir beten, geht anders zu. Oder wenn ich an meine Schwiegereltern denke, die erst eine Front aufgebaut haben gegen uns, aber dann später sagten, macht weiter so. Sie sahen etwas und das hat uns einfach froh gemacht, dass nicht nur unsere Worte im Raum standen, sondern irgendwie doch was zu bemerken war. Und das wollte der Apostel auch deutlich machen. ihr müsst etwas haben, was andere merken an euch, was ein Gegenpol zu dem Falschen bietet, das sich etablieren will in dieser Welt. Bei aller Evangelisation und Mission, denn man kann ja sich nur auf Evangelisation stützen, und ich habe da auch schon manche negative Zeugnisse gehört, dass sie große Evangelisten und so weiter, die rufen die Menschen zum Glauben, aber in der Ehe zu Hause stimmt's gar nicht. Tja, wenn man das dann mitkriegt, dann sagt man, ja, dann brauchst du ja da auch gar nicht erst dich hinstellen und anderen das Evangelium predigen. Das würden die Leute sagen. Und das sagen sie dann auch hintenrum, wenn sie das mitkriegen. Ja? Versteht ihr, das muss ja doch zusammenpassen. Der Schreiber des Hebräerbriefes mahnt auch, dass die Glaubenserkenntnisse und die Glaubenspraxis unbedingt eine Fortführung zum tieferen gemeinsamen Leben aus Gott geben muss. Man kann nach der Wiedergeburt nicht nochmal geboren werden. Man kann auch nicht, wenn man deutlich nahe in die Gegenwart Gottes geführt ist, hat alles erlebt und entscheidet sich daraufhin nicht, kann man nicht nochmal dasselbe erleben. Das sagt hier auch der Hebräerbrief. Ja? Ich lese uns das mal vor in Hebräer 6. Hebräer 6, Abvers 1. Wir wollen die Lehre vom Anfang christlichen Lebens jetzt lassen und zur Vollkommenheit weiterfahren, nicht nochmal grundlegend von Buße und toten Werken, vom Glauben an Gott, von der Taufe, von der Lehre, vom Händeauflegen, von der Totenauferstehung und dem ewigen Gericht. Wir wollen tun, was Gott zulässt. Es ist nämlich unmöglich, die einmal erleuchtet sind und geschmeckt haben die himmlische Gabe und teilhaftig geworden sind des Heiligen Geistes, die genaue Übersetzung heißt hier, und mit dem Heiligen Geiste gingen, dass diese wieder erneuert werden zur Buße. Sie haben geschmeckt das gütige Wort Gottes, die Kräfte der zukünftigen Welt, und wo sie abfallen, also nicht darauf eingehen und durchdringen, ist es unmöglich, sie zu erneuern durch Buße. Das heißt also, wenn man so viel erfahren hat und jetzt dieser letzte Schritt in Christus, denn diese Stelle meint das auch, dass ja auch besonders die Hebräer viele das wunderbare Werk von Golgatha erfahren haben, auch kräftemäßig erfahren haben, denn viele, auch Menschen zur Zeit Jesu, haben gemerkt, welche Kräfte von Jesus ausgingen. Sie haben gemerkt, hier ist jemand, der ist anders als alle anderen. Und spürten das einfach, sie wurden gesund. Und da sagte der Herr auch einmal zu diesem 38 Jahre lang Gelähmten, als er ihn im Tempel wieder traf, sündige hinfort nicht mehr, du hast ja jetzt was erfahren. Jetzt musst du durchdringen, mehr kannst du nicht erfahren. Und wenn du das jetzt nicht tust, kannst du nicht nochmal all das durcherleben, damit du dich dann entscheidest. Und so können wir auch ja nicht neu geboren werden nochmal, wenn wir noch neu geboren sind im Geist. Ja? Und der Hebräerbrief sagt uns das ganz deutlich. Also wachsen in dem und weitergehen in dem, was wir empfangen, was wir erlebt haben. Der eine hin zum Durchbruch in die Gemeinschaft mit dem Herrn, der andere, der im Herrn ist, weiter wachsen zur vollen Größe in Christus, damit wir nicht übermannt werden durch das Wesen dieser Welt. Es ist ja erschütternd zu sehen, dass eine Glaubensgemeinschaft nach der anderen sich gerade auch mit der Homosexualität identifiziert und sagt, ja, wir müssen es auch machen. Das bleibt nicht an einem Ort. Plötzlich machen die das und auch in Gemeinschaftskreisen überlegt man ja auch in manchen Stellen bereits schon, ob man das nicht mitmacht. Ja, das zieht ja Kreise, man hat keinen Widerstand, man sagt nein, nicht mehr nein, das ist Sünde. Auch zu anderen Dingen, sondern na ja, die Zeit ist ja anders, wir müssen heute das anders sehen. Nein, die Bibel können wir nicht anders sehen. Sünde bleibt Sünde, Tod bleibt Tod, Leben aus Gott bleibt Leben. Ganz scharfe Grenzen. Durch die An- und Aufnahme Jesu in unser Leben haben wir also auch sein Wesen mit aufgenommen, im Heiligen Geist sein Wesen, so dass wir als Kinder Gottes leben können. In Johannes 1, Vers 12 und 13 heißt es ja, alle, die ihn aufnahmen, Jesus, denen gab er Macht, Vollmacht, Gottes Kinder zu werden. Mit anderen Worten, auch immer mehr eine Ähnlichkeit wie ein Kind Gottes zu haben. Dieses Wesen immer mehr, die Macht, die Vollmacht ist da. So viele ihn, Jesus, aufgenommen haben, die brauchen nicht stehen bleiben. Sie haben ein Potenzial bekommen, dass sie wirklich als Gottes Kinder erkannt werden können. Es geht dabei also nicht um den Versuch, ähnlicher zu werden mit Jesus, sondern es geht um das Leben aus der bereits dargereichten Fülle. Petrus sagt hier, ja, wachst darin, reicht in eurem Glauben dar. Ich denke hier auch dabei an die Worte im Kolosserbrief, wo der Apostel Paulus schreibt in Kolosser 2, 9 und 10, in Christus, also auch wieder eine Erinnerung, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und ihr seid vollkommen in ihm. Er ist das Haupt aller Fürstentümer und Obrigkeiten. In ihm, Christus in uns, heißt, die Vollkommenheit ist da, aber sie muss auch eingenommen werden. Sie muss zugelassen werden. Sie muss dominieren über unserem natürlichen Leben. Sie muss stärker sein als jeglicher äußere Einfluss in dieser Welt. Als jegliche Emotion aus unserem Körper. Muss dies stärker sein dürfen. Denn in ihm, in diesem Geschenk, ist die Fülle der Gottheit leibhaftig. In 2. Korinther 1, Vers 20 können wir auch noch dazu lesen. Das sind ja alles Parallelen, die die Apostel gleichermaßen verkündigt haben. Nicht nur Petrus, sondern eben auch Paulus und die anderen, die die Gemeinden unterrichten durften. Da heißt es ja, alle Verheißung und Zusagen Gottes, also auch für die Heiligung, für unser Leben, sind Ja in ihm und sind Amen in ihm. Gott zu Lobe durch uns. Das heißt, wo sich Jesus in uns ausbreiten kann, wird der Vater im Himmel geehrt. Gott zu Lobe durch uns, indem das Wesen Jesu sichtbar wird. Gott ist es, der uns darin befestigt, samt euch in Christum und uns gesalbt und versiegelt und in unsere Herzen das Pfand den Geist gegeben hat. Also wir werden quasi immer nur erinnert an das, was vorhanden ist, aber das Vorhandene soll auch sichtbar werden. Ich erinnere mich daran, wir haben ja die Grüne Woche in Berlin oder es gibt auch andere Plätze, wo man probieren kann. Nicht? Kann man Käse probieren und irgendwelche Obstsachen probieren oder es gibt Weinproben und so weiter. Aber probieren und zu sagen, das schmeckt ja gut, heißt noch nicht, ich kaufe die Flasche oder ich kaufe den Käse, ich nehme das in Besitz. Ja, ich habe es probiert, ist alles gut. Wir sollen also nicht bei dem Probieren bleiben, sondern bei der Entscheidung, wir nehmen das, wir lassen das zu, wir wollen das, ja. Denn es ist alles vorhanden. Denn auch im Brief an die Galater schrieb der Apostel Paulus in Galater 5, Vers 22 von diesen wunderbaren Tugenden, Tugenden aus Gott, die wir selber überhaupt nicht hatten, nur durch den Glauben an Jesus Christus haben und sollen sich ausbreiten dürfen, nämlich die Frucht des Heiligen Geistes, nicht des unsrigen Geistes, ist Liebe und Freude und Friede. Wir lesen das ja ganz schnell, aber was ist denn da zum Beispiel mit dieser Liebe? Da ist mir auch wieder eingefallen, was im Korintherbrief darüber steht. Ja, die Frucht ist Liebe. Ja, was macht denn diese Liebe? Diese Liebe ist zum Beispiel sehr langmütig. Sie ist immer freundlich. Das ist die Liebe Gottes. Sie ist nicht eifersüchtig, sie eifert nicht, sie will sich also auch nicht jetzt aufdrängeln. Die Liebe treibt auch kein Mutwillen, ja, sie bläht sich nicht auf, sie stellt sich nicht ungebärdig, sucht nicht das Ihre, Sie lässt sich nicht erbittern, rechnet das Böse auch nicht zu. Sie freut sich nicht über Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich der Wahrheit und sie verträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Die Frucht des Geistes ist Liebe. Da ist das alles mit eingebettet, das ist alles damit drin. Natürlich, wenn ich mich dann anschaue, mich abfrage, dann sage ich, na ja, aber da ist nicht alles so präsent bei mir. Mal vielleicht ein bisschen, dann wieder nicht und so weiter. Das soll ein Signal geben in mir, wo ich sage, dann will ich darum beten, dass das mehr präsent wird. Denn wir brauchen das und ich brauche das als Gegenpol in dem Werdegang dieser Welt. Dieser Werdegang ist allerdings, und das sagen wir uns auch immer wieder, nur da möglich, wo man Jesus Christus im Herzen aufgenommen hat, wo man von Neuem geboren ist, wo man nicht zu denen gehört, die nur probiert haben, wie die Schätze Gottes schmecken und dann einfach das eigene Leben wieder weitergeführt haben, sondern wo man Jesus aufgenommen hat. Johannes konnte so schreiben, neben dem, was Petrus im ersten Brief schrieb, dass er sagt, Gott ist heilig und ihr sollt auch heilig sein. Also das muss im Zusammenhang sein. Ihr müsst ihn erfahren. Und Johannes schrieb in seinem ersten Brief Folgendes. Er sagte, die Erfahrung haben wir gemacht. Wir sind keine Theoretiker, die bloß an Gott irgendwie glauben, sondern die Erfahrung, schon in ersten Versen, das, was da von Anfang war, dass wir gehört haben, dass wir gesehen haben mit unseren Augen, dass wir beschaut haben und unsere Hände betastet haben. Vom Wort des Lebens. Das Leben ist erschienen und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das Leben, das ewig ist, welches war bei dem Vater und ist uns erschienen. Was wir gesehen, gehört und haben, das verkündigen wir euch, auf dass auch ihr mit uns Gemeinschaft habt und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und dem Sohn Jesus Christus. Also hier auch Johannes redet von der Erfahrung, nicht von irgendeinem Wort, was er gehört hat. Ja, da ist ein Gott, hat man ja gelesen in der Bibel und es wurde ja auch gepredigt, glauben wir, der hat Himmel und Erde geschaffen. Ja, und da ist ein Erlöser gekommen, Jesus Christus, haben wir auch gehört, sagen wir jetzt weiter. Nein, wir reden von dem, was wir erfahren haben, was wir wirklich hautnah erlebt haben. Und darin sollen wir zunehmen, dass wir, also wenn wir Zeugen Jesu in unserer Welt sind, sagen, das stimmt. Ich habe es ausprobiert. Es ist wahr. Ich lebe darin. Ich weiß, ich lebe ewig. Ich weiß, wenn der Herr mich heute ruft, dann bin ich in seinem ewigen Reich. Das weiß ich. Ich rede aus dieser Erfahrung. Und das wundert die Mitmenschen, dass wir sowas sagen können. Und sie schauen uns dabei an. Und sie schauen in unsere Augen, ob das wahr ist oder ob wir ihnen nur etwas vorreden. Sie können das erkennen in uns. Und das soll so sein. Und darum sollen wir Fleiß tun, in diesem Wesen Jesu zuzunehmen. Also der Zutritt zum Heiligen, zum Leben im Heiligen Geist, ist uns durch Gottes Gnade geschenkt worden in seinem Sohn. Und dieser entfaltet sich in uns seine Natur. Und zwar mit der Konsequenz, wenn wir fliehen der vergänglichen Lust der Welt. Wir könnten sagen, sonst nicht. Es muss die Konsequenz auch in Kauf genommen werden. Wenn wir fliehen der vergänglichen Lust der Welt. Wenn alles Irdische nicht mehr zum ersten Rang wird in unserem Leben. Alles zweit, dritt, viert, fünft rangig wird. Nur dann kann sich auch das neue Leben entfalten. Wir müssen also immer wieder die Priorität suchen des neuen Lebens in Christus. Das heißt doch konkret, unser Sinnen in allem soll dem Willen des Herrn unterstellt sein. Ob wir essen und trinken, ob wir kaufen oder verkaufen, ob wir arbeiten oder was wir tun. Es soll alles dem Herrn unterstellt sein. Im Brief an die Kolosser hat Paulus auch in diesem Zusammenhang geschrieben, im Blick auf die Kinder Gottes, dass er sagt im 3. Kapitel, wenn doch Christus auferstanden ist, das wisst ihr doch, dann sucht, was droben ist. Da Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes, trachtet nach dem, was droben ist, und jetzt kommt wieder die Konsequenz, nicht nach dem, was auf Erden ist. Nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn wenn ihr trachtet nach dem, was auf Erden ist, dann könnt ihr nicht zugleich trachten nach dem, was droben ist. Und das meint der Apostel Petrus hier auch, dass er sagt, so ihr flieht der vergänglichen Lust der Welt. Dann wird sich das neue Wesen auch in euch ausbreiten. Und ihr braucht es als Gegenpol, ich wiederhole mich da, als Gegenpol zu dem Wachstum der Sünde in dieser Welt. Solange wir hier auf Erden sind, sollen wir ja Zeugen sein des neuen Lebens. Ihr seid, so heißt es hier weiter in Kolosser 3, auch wieder Erinnerung. Natürlich unterstreichen wir das. Ihr seid gestorben. Gestorben bedeutet doch einfach im Blick auf das Irdische. Denn das Irdische hat euch vergänglich gemacht und hat euch Schmerzen bereitet, hat euch die Zukunft verbaut. Aber das Himmlische hat euch die Zukunft geöffnet. Ihr seid jetzt gestorben diesen Dingen und lebt Gott. Lebt Gott. Und wenn Christus euer Leben sich offenbaren wird, dann werdet ihr auch offenbar werden mit ihm in der Herrlichkeit. Mit ihm werdet ihr dann offenbar, dass er in euch war und er hat euch quasi dann in den Himmel getragen mit seinem Wesen. Und ihr werdet dann offenbar, weil ihr dazu gehört. In Vers 8 und bis 10 lese ich noch, nun legt deswegen alles ab, was von dem alten Leben an euch ist. Und dann werden einige Dinge aufgezählt, die also nicht kompatibel sein dürfen mit dem, was Petrus gesagt hat, also nicht deckungsgleich. Das ist genau konträr, entgegengesetzt zu dem Wesen Jesu. Legt ab den Zorn, den Grimm, die Bosheit, die Lästerung. Das sind ja alles Dinge, die uns mehr oder weniger unterschiedlich stark anhaften, jedem natürlichen Menschen. Ja? Schandbare Worte aus eurem Munde, ablegen. Lügt nicht untereinander, ablegen. Zieht den alten Menschen mit seinen Werken aus. Zieht nun den neuen an, der erneuert wird zu der Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Der neue, nach dem Ebenbild Jesu. Merken wir das? Das ist das, was Petrus eben auch hier für die letzten Tage ganz wichtig und deutlich macht. Lasst dieses Wesen Jesu zu. Ihr braucht es. Ihr kommt nicht durch. Ich sag's mal salopp, ihr werdet in dieser Welt untergebuttert. Ihr werdet keinen Ton mehr rauskriegen. Man wird euch nicht mehr glauben. Ihr werdet an den Rand geschoben. Die Christen sind unglaubwürdig. Wir sagen das ja auch schon von vielen anderen, die sich Christen nennen, sagen wir ja auch schon, sie sind unglaubwürdig bei dem, was sie tun. Wie viel mehr wird das dann die ganze Welt sagen, wenn wir nicht leuchten in dieser Welt, wenn wir nicht Licht in der Welt sind und Salz der Erde. Um eine Umwandlung in Jesu Bild zu einem gesegneten Leben in dieser Zeit zu erfahren, müssen wir also auch, wie es Petrus sagt, unseren aktiven Willen einsetzen. Es gibt also keinen Knall und dann wird das alles plötzlich 100% anders bei uns werden, sondern Petrus sagt, tut jetzt Fleiß, tut Fleiß. Es soll euch ein echtes Anliegen sein in eurem Gebet, dass ihr das zulasst und empfangt, was Gott euch offenbart hat in Christus. Tut Fleiß, setzt alle Kräfte dort ein. Und dass das mit Fleiß oftmals oder Willensakt und Kraft zu tun hat, ich glaube, das hat jeder mehr oder weniger schon kennengelernt. Wir haben es jedenfalls kennengelernt, weil in dem Moment, wo wir Jesus leben wollten, die mächtigsten Gegenströme sich aufmachten, die wir je empfangen haben. Plötzlich schien alles gegen uns zu sein, alles bäumte sich auf, Boden unter den Füßen weg. Und da heißt es dranbleiben. Tut Fleiß und bleibt dran und lasst Jesus zu. Dann wird er reichlich in euch das offenbaren, was er für euch am Kreuz erworben hat. Allerdings diesen Fleiß zuzulassen, ist wiederum eine freiwillige Entscheidung. Auch hier überlässt Gott uns das, ob wir das wollen. Wir können uns einreden, ach, ist ja alles schon bestens bei mir und so weiter. Kann man sich ja einreden und kann das dann beiseite schieben. Und Gott lässt das auch zu. So wie zum Beispiel in der Begebenheit in Markus 9, Vers 23 und so weiter, da ging es um einen Vater, der einen besessenen Jungen hatte. Er brachte diesen zu den Jüngern Jesu und die Jünger waren machtlos, sie konnten nicht helfen. Jesus kam hinzu, er fragte, worum redet ihr hier jetzt? Und dann sagten sie, ja, um diesen geht es. Und der Vater hat sofort gleich sein Anliegen vorgebracht. Und was sagt Jesus zu ihm? Ich nehme mich der Sache an, okay, das wird jetzt in Ordnung. Er sagt zum einen, wie lange soll ich bei euch bleiben? Ihr glaubt ja gar nicht. Wenn du glauben könntest und wolltest, würde dir geholfen werden. Und da lesen wir dann, da schrie der Vater und hatte erkannt, er muss Ja sagen dazu. Und dann sagt er, ja, ich glaube, lieber Herr, hilf meinem Unglauben. Ich weiß, da steckt noch so vieles in mir, was dich nicht zulassen will. Ja, wenn du das freiwillig zulässt, dann will ich dir helfen. Und der Herr half dann und der Junge wurde frei. Als der Geist, der in dem Jungen war, Jesus sah, fing er an zu toben, steht dort geschrieben. Und Jesus gebot und der Junge wurde frei. Wenn du das zulassen willst, ja, so könnte man das sagen, dann wird dir geholfen. Oder denken wir an diese Begegnung mit diesem reichen Jüngling in Lukas 18. In Lukas 18, ja. Er hatte ja echte Fragen. Er wollte ja ganz gerne das ewige Leben haben. Was muss ich tun, dass ich das ewige Leben habe? Vers 18. Jesus sagt, ja, was heißt du mich gut? Niemand ist gut, denn der einige Gott, das musst du zuerst mal sehen. Du kennst doch die Gebote, ja, sagt er, die habe ich alle gehalten von Jugend auf. Jetzt fehlt dir noch eins. Verkaufe alles, was du hast und gib's den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. So, jetzt bist du dran. Willst du das? Da er das aber hörte, ward er traurig, denn er war sehr reich. Jetzt verstehen wir, was Petrus hier meint, so ihr flieht den Lüsten dieser Welt. Er könnte sonst kein Wachstum erreichen. Er war sehr reich. Da Jesus das sah, dass er traurig geworden war, sprach er, wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes kommen. Also er wollte das ewige Leben. Er wollte auch ein gutes Leben mit Gott führen. Aber du kannst nicht beides. Entweder oder. Willst du wachsen? Dann lass das los, was dir jetzt wichtig war, komm und folge mir nach. Und hier löst der Herr auch alle seine Verheißungen ein. Das sind ja keine hohlen Worte, wenn er zum Beispiel zu den Jüngern auch sagte, sorgt nicht um den morgigen Tag, was ihr essen werdet, trinken werdet. Das ist doch nicht, hier wird ja nicht der Faulheit geredet, nicht? Also kannst du alle fünf gerade sein lassen. So ist das ja nicht. Sondern der Herr sagt, wenn du entschieden bist auf meiner Seite, kommt das Wachstum in deinem Herzen auf. Denn ich bin der Garant dafür. Kinder Gottes, die ihren Herrn lieben, sind also aufgerufen, mit Fleiß die göttlichen Tugenden im Alltag ihres Lebens sichtbar werden zu lassen. Und hier wurden ja sieben genannt. Und das ist ja eigentlich das Erweckungsleben. Das erste, was hier genannt wurde im Petrusbrief, ist ja, dass eine Tugendhaftigkeit im Gegensatz zu der früheren Fleischlichkeit aufkommen darf durch den Glauben. Reiche da im Glauben Tugend. Tugend, das heißt das maßvolle Umgehen mit allen irdischen Gütern, gebrauchen, ohne sie zu missbrauchen. Einfach haben, als hätte man sie nicht. Damit nicht die Offenbarung Jesu in unserem Leben gehindert wird, sondern geistliches Wachstum voranschreitet. Ansonsten, so sagt uns die Schrift auch, bleibt man ein Baby im Glauben. Man kommt nicht weiter. Und nicht weiterkommen heißt, ich kann gar nicht mehr unterscheiden, was ist eigentlich der richtige Weg? Was ist eigentlich zu Gott gehörig? Was ist eigentlich zur Welt gehörig? Das weiß man nicht mehr. Ein Baby weiß das nicht. Und Paulus schreibt an die Korinther Ähnliches. Er wusste ganz genau, dass wenn kein Wachstum weitergeht, dann bleibt man stecken und hat keine Orientierung und fällt schlussendlich dem Feind wieder anheim in dieser Welt und arbeitet mit an dem Werk der Welt, ohne dass man das suchte. Denn bei den Korinthern war das sehr ausgeprägt. Zank und Streit blieb nicht auf der Strecke, sondern man übte das sehr deutlich, auch als Christ. Ne? Man war gegeneinander, übereinander geredet. Ich bin Paulus und der Käfig, Apollos und der andere Christisch. Ja? Also das war immer ein Durcheinander dort. Und dann schreibt hier der Apostel Paulus und sagt in 1. Korinther 3, liebe Brüder, und ich freue mich immer über die Anrede, dass er ja doch weiß, sie sind Brüder. Sie sind ja von neuem geboren, auch wenn sie Babys geblieben sind. Ich konnte nicht mit euch reden als mit Geistlichen, sondern als mit Fleischlichen, wie mit jungen Kindern in Christo. Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht Speise, denn ihr konntet noch nicht, auch könnt ihr jetzt noch nicht, weil ihr noch fleischlich seid, denn zumal Eifer und Zank und Zwietracht unter euch sind, seid ihr da nicht fleischlich und wandelt nach menschlicher Weise? Denn wenn einer sagt, ich bin Paulus, der andere sagt, ich bin Apollos und der andere ist da Käfisch, seid ihr da nicht fleischlich? Das passiert, wenn wir nicht wachsen. Dann tun wir Dinge, die wir eigentlich gar nicht wollen, weil wir keine andere Wahl haben. Und dann werden wir auch in dieser Welt nicht als Christen mit einem neuen Leben erkannt, sondern nur mit einem anderen Wortzeugnis. Nur mit einem anderen Wortzeugnis, aber nicht mit anderem Wesenszeugnis. Im Römerbrief schreibt der Apostel Paulus auch Gleiches in Römer 12, Vers 1 und 2, da geht es genauso darum, entweder oder, flieht den Lüsten dieser Welt. Wollt ihr den Willen Gottes erkennen? Ich ermahne euch, heißt es hier, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber, das ist die Kommunikation mit den irdischen Dingen. Hätten wir den Leib nicht, brauchten wir zum Beispiel nicht essen. Ja? Wir würden keine Hitze verspüren, keine Kälte, kein Regen und so weiter. Unsere Seele braucht das alles nicht. Das braucht immer nur unser Leib. Und deswegen sagt der Apostel hier deutlich, begebt eure Leiber zum Opfer in die Hand Gottes. Denn das ist das, was euch ferne hält von dem Leben aus Gott. Und das ist dann ein lebendiges Opfer, heilig, und das gefällt Gott. Das ist euer vernünftiger, das ist überhaupt Gottesdienst. Wenn ihr Gott dienen wollt, sagt er, dann müsst ihr diese Entscheidung treffen. So wie Petrus sagt, so ihr fliehet der vergänglichen Lust der Welt. Dann wird die Herrlichkeit Gottes offenbar. Stellt euch nicht mehr dieser Welt gleich, sondern verändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit die Folge herauskommt dabei, dass ihr prüfen könnt. Sonst könnt ihr gar nicht prüfen, was der gute, wohlgefällige und vollkommene Gotteswille ist. Und das ist ja auch unser Anliegen, gerade in unserer angespannten Zeit. Wir wollen doch wissen, Herr, was soll ich denn tun? Wie kann ich denn hier handeln und wie kann ich da handeln? Wie mache ich das richtig? Wie komme ich durch? Der Preis dafür ist, flieht der vergänglichen Lust der Welt. Begebet eure Leiber zum Opfer. Stellt euch der Welt nicht mehr gleich, sondern lasst euch verändern. Dann werdet ihr diesen vollkommenen Gotteswillen für euer Leben erkennen. Diese Erkenntnis ist also sehr notwendig, um, wie es der Apostel Paulus auch für sich gesagt hat, um im Glauben keine Luftstreiche zu vollführen. Ja, man kann ja mit dem Wort Gottes so um sich schlagen, aber es passiert nichts Richtiges. Passiert nichts. Ja, man kann missionarisch so fleißig sein und es passiert überhaupt nichts. Das ist dann Luftstreiche, keine Resonanz. Ja. Das wollen wir ja nicht tun. Wir wollen keine Luftstreiche tun, sondern wir wollen im Auftrag am Werk des Herrn, nicht an unserem Werk stehen. Ich erinnere mich immer wieder, unter Brüdern haben wir uns das immer wieder gefragt, auch in der damaligen Zeit, wenn es um ein Missionswerk oder so weiter ging. Dann sagten wir, wo ist jetzt das Werk des Herrn und wo ist das Missionswerk? Man kann sich ja auch so mit einem Missionswerk so identifizieren, dass man das Werk des Herrn überhaupt nicht mehr sieht. Ja? Man ist dann ein Fan von irgendeinem Missionswerk, aber nicht mehr gebunden an Christus. Denn auch in Missionswerken können ja Fehler entstehen. Und die mache ich dann einfach mit, wenn ich nicht am Werk des Herrn stehe. Wir sollen ja alle nur beim Herrn sein. Und wenn er uns dann irgendwo hinstellt, wirken wir mit, aber am Werk des Herrn, nicht am Menschenwerk. Denn manche Missionswerke sind ja dadurch schon untergegangen, weil das Menschenwerk plötzlich überhand genommen hat. Dann waren sie nicht mehr da. Nicht? Da gibt es ganz gravierende Beispiele, die ich jetzt nicht nennen möchte. Ja, in der Erkenntnis, also in der Tugend, soll dann auch die Erkenntnis wachsen. Das ist auch ein weiterer Punkt. Wenn wir also in diesem tugendhaften Leben stehen, dann erleuchten sich unsere Sinne über dem, was wir tun und was wir lassen sollen. Und in der Erkenntnis sollen wir dann mäßig sein, nüchtern bleiben. Nüchtern bleiben, nicht in emotionaler Weise diese Erkenntnisse nutzen. Wir denken daran, der Apostel Paulus musste eine Bremse kriegen, damit er nüchtern bleibt. Ein Pfahl ins Fleisch, damit er sich nicht überhebt über die hohen Offenbarungen, die er bekommen hat. Und deswegen ist es wichtig, auch mit den Dingen nüchtern umzugehen. Nicht emotional, sondern bescheiden vor dem Herrn zu bleiben. Und dann soll in dieser Mäßigkeit auch eine weitere Tugend aufbrechen und sichtbar werden. Das ist die Geduld. Wir merken, die kommt erst da an vierter Stelle. Ne? Wenn die anderen drei Dinge nicht erfüllt sind, dann kommt die Geduld nie auf. Die wird dann geprüft und meistens, ich sagte manchmal, wenn die Meisterstunde kommt, ist mit der Geduld vorbei. Ja, das braucht bloß die richtige Situation aufbrechen und schon sind wir aus dem Häuschen. Wenn nicht die ersten drei Dinge auch da sind und sich ausbreiten konnten, denn darin, es heißt ja immer, darin ist das andere, darin. Ich muss also erstmal das eine haben, damit ich das, was da drin ist, auch habe. Und da drin ist wieder was Neues und da drin ist auch noch was Neues. Es ist immer darin. Darin ist dann die Geduld. Die Geduld soll hervorgebracht werden im Umgang mit dem Nächsten. Wir brauchen immer einen ganz langen Atem, um miteinander richtig umzugehen. Kurzschlussreden, Kurzschlusshandlungen dem Nächsten gegenüber bringen nichts Gutes. Nichts Gutes. Ich habe manchmal auch für mich gebetet und auch gesagt, und dann, wir müssen Vollmacht auch zum Schweigen haben. Nicht nur zum Reden, das fällt uns manchmal sehr leicht, das Reden, aber Vollmacht zum Schweigen. Jesus, als er dort stand vor dem hohen Priester, er sagte gar nichts mehr oder vor Pilatus. Und Pilatus sagt, weißt du nicht, ich habe doch Macht, ja, dich kreuzigen zu lassen. Das hättest du gar nicht. Sagte gar nichts mehr. Auch dazu gehört Vollmacht und das ist auch Geduld. abwarten, wann der richtige Zeitpunkt ist. Eine Tugend, die wir brauchen unbedingt, damit wir nicht fehlschlagen, auch im Wesen dieser Zeit. Die Geduld soll aufkommen, damit wir, wie es in Hebräer 10, 36 steht, den Willen Gottes tun. Geduld ist euch nötig, damit ihr den Willen Gottes tut. Mit anderen Worten, Ungeduld kommt kein Wille Gottes hervor. Ja, das alles ist uns aber geschenkt. Das haben wir und dürfen wir auch haben. Und darin wieder, in dieser Geduld, wenn die dann da ist, da breitet sich dann plötzlich das sich an Gott genügen lassen aus. Gottseligkeit, Frömmigkeit, dass man getrost ist im Herrn und lässt sich auch genügen an dem, was da ist. Plötzlich ist man da ganz ruhig geworden. Tja, das reicht. Das ist so. Hauptsache, ich habe den Herrn. Wenn ich ihn nur habe, frage ich nichts nach Himmel und Erde. Ich bin getröstet und geborgen, weil der Herr nie einen Fehler macht. Wenn er mich arm sein lässt, hat es seine Richtigkeit. Macht er mich reich, gibt er mir Kraft, damit richtig umzugehen. Ganz unterschiedlich. Dieser arme Lazarus hat ja so einen wichtigen Dienst tun dürfen. Also ich wünschte ihn von hier aus gesehen gar nicht, dass er nicht so arm gewesen wäre. Denn durch seine Armut, seine Krankheit ist er ein riesiges Zeugnis geworden. Das heißt, wie der Herr Jesus sagt, er war dann in Abrahams Schoß und der andere, dem es so gut ging, der war in der Hölle. Ja, was war das für ein Zeugnis? Gut, dass der so arm war und so krank war, sonst hätten wir das Zeugnis vielleicht gar nicht gehört. Und so könnten wir von vielen anderen, die in unserer Zeit auch Ähnliches erleben, erfahren, dass sie getröstet bleiben im Herrn, trotz ihrer Krankheit. Nicht? Ich habe ja das Beispiel mal von dieser jungen Frau, gläubigen Frau, die verlobt war, gesagt, die plötzlich eine Lähmungskrankheit bekam und schrittweise immer mehr gelähmt wurde. Der Verlobte hatte sich getrennt. Ja, nun war das aus mit Gemeinsamkeit. Mit seiner Frau konnte er da nichts anfangen. Sie wurde so weit gelähmt, dass sie kein Glied mehr bewegen konnte, nur noch im Bett lag. Aber sie glaubte an den Herrn und ihre Augen brachten das zum Vorschein. Sie konnte nur noch die Wimpern bewegen. Und alle, die an ihrem Bett standen, die wurden gestärkt über diese Freude, die aus ihren Augen strahlte. Und dann hatte man ein paar schwierige Patienten in dem Haus, mit denen die Schwester nicht so gut zurechtkam. Die schickte man einfach in das Zimmer dieser Person. Da waren die ganz ruhig und lieb, ja, weil von ihr eine Kraft ausging. Trotz dieser Krankheit der Lähmung. Freude in Jesus. Manche haben sich bekehrt an ihrem Bett. Weil sie sagt, das ist doch nicht möglich, menschlich. Das ist Gott, nicht? Ja, da wünschte man dieser Person nicht, dass sie gesund wäre. Bei solchem Zeugnis, was da ausgegangen ist von ihr. Also Gottseligkeit. Und dann in der Gottseligkeit, da kommt etwas hervor, was wir ja immer wieder mit Worten sagen, aber doch nicht so schnell praktizieren können. Nämlich, da kommt die brüderliche Liebe erst raus. Erst da entfaltet sie sich. Erst dort zeigt sie sich, wie Glaubensgeschwister plötzlich einander annehmen können. Wenn man in der Gottseligkeit lebt, sich genügen lässt am Herrn und weiß, ich habe nichts in die Welt gebracht, ich bringe nichts hinaus, Jesus ist mein Zentrum, der Mittelpunkt meines Lebens. Die brüderliche Liebe. Vertrauen zum Herrn löst den Krampf in unserem Leben. Und entkrampft sein macht offen für den Nächsten. Wenn ich immer angespannt bin, höre ich dem gar nicht richtig zu. Aber bin ich entkrampft, dann kann ich hören und innerlich den Herrn fragen, was ist das Anliegen des anderen, kann ich darauf eingehen. Aber wenn ich schon, ach, da kommt schon der auf mich zu, dann bin ich schon innerlich verkrampft, kann ich gar nicht mehr hinhören, was der sagt und auch gar keine richtige Antwort geben. Ja, Vertrauen löst Krampf und Entkrampfung macht offen für die Anliegen des Nächsten. Ungeborgenheit löst immer nur Selbstbeobachtung aus. Wenn wir ungeborgen in der Seele sind, betrachten wir uns selbst, was wir brauchen, was wir wollen, was der andere für uns sein soll, damit es mir gut geht. Geborgenheit aber in Gott gibt den Blick frei für den Nächsten, den Glaubensbruder, die Glaubensschwester. Und dann kommt der Höhepunkt. Und da bin ich immer wieder erstaunt. Wir sollen doch Feinde lieben und die Menschen in der Welt lieben. Ja, wann funktioniert denn das? Erst wenn die anderen 6 Dinge offenbar sind. Erst wenn die brüderliche, geschwisterliche Liebe offenbar werden konnte, dann reicht darin die allgemeine Liebe zu allen Menschen da. Das ist die höchste Potenz des Wesens Jesu, denn er tat es. Er opferte sich zu einer Zeit, wo wir noch Sünder waren und nichts nach ihm gefragt haben. Da liebte er uns schon. Freiwillig gab er sein Leben. Und das ist das Wesen, die Tugend Jesu, die in uns durch den Heiligen Geist gepflanzt ist und sich ausbreiten soll. Der Sinn des Hierseins auf dieser Erde soll eben Licht der Welt und Würze, Salz der Erde sein. Und das können wir nur durch Christus selbst. Das Böse muss durch die Offenbarung des Lichtes gestraft werden. Wenn das Licht da ist, dann kann man deutlich auch die anderen erkennen, was böse ist. Ansonsten wird das Böse so legalisiert, dass es auch als Licht erscheinen soll. Nicht wie auch Theologen dann sagen, Homosexualität, ja Gott, das hat Gott gemacht. Gott hat die Menschen so verschieden geprägt. Der eine liebt den, der andere den. Und jetzt wurden ja kürzlich schon Anträge gestellt, weil ja in diesem Paragraph 175 war ja nicht nur die Homosexualität, der Verkehr mit Minderjährigen zum Beispiel drin enthalten, sondern auch der Umgang mit Tieren war verboten. Ja, das können wir doch auch machen. Gott prägt doch jeden anders. Der eine hat eben die Liebe zum Tier, heiratet da sein Tier. Und das ist ja in unserer Welt auch gang und gäbe. Das ist ja nicht so von der Hand zu weisen. Sexuelle Beziehung zu Tieren. Ja, das kann ja dann alles sein. Das wird alles in ein gutes Licht gestellt, wenn nicht das wahre Licht leuchtet. Wenn das wahre Licht leuchtet, dann wird das als unwahr und als Sünde gestraft. Wir sehen also, um zu Gottes Ehre unseres Herrn hier leben zu können, ist ein Glaubenswachstum immer nötig, das zunächst immer bei mir selber beginnen muss, dann in der Gemeinde und erst dann bei Außenstehenden spürbar und sichtbar werden kann und angeboten wird. Erst dann. Wenn wir selber als Person, als Einzelner nicht dieses Wachstum zulassen, wird es das auch nicht organisch in der Gemeinde geben. Und gibt es das nicht in der Gemeinde, dann sind wir unglaubwürdig in der Welt. Also es müssen da auch die richtigen Ordnungen eingehalten werden. Denn Petrus sagt weiter, achtet darauf, wo ihr solches habt, wird es euch nicht faul werden und ihr werdet nicht straucheln. Wo ihr aber so etwas nicht mehr habt, dann habt ihr vergessen, wer euch gereinigt hat und wovon ihr gereinigt worden seid. Dass alle eure Schuld vergeben worden ist, mit dem Zweck und Ziel, ein neues Leben zu empfangen, hier schon auf der Erde und dann offenbar in der Ewigkeit. Dann habt ihr das vergessen. Und dann seid ihr solche, die da tappen im Dunkeln und wissen nicht mehr, wo sie hingehen. Können keine gewissen Tritte mehr machen. versuchen hier, versuchen dort und kommen nicht weiter. Man hat die Gnade dann vergessen, die Gott hat walten lassen über einem, dass er uns überhaupt angenommen hat. Wie oft beten wir und sagen, Herr, dass du uns überhaupt angenommen hast, das ist ein großes Wunder, ein großes Wunder. Das vergessen wir gar nicht. Wir waren es doch überhaupt nicht wert und du hast uns angenommen. Aber wenn ich jetzt nicht das Wachstum zulasse, dann vergesse ich das. Ach, ich war es wahrscheinlich doch wert. Naja, so schlecht war ich ja auch nicht. Es gibt da Leute, die sind schlechter als ich. Nicht? Dann fängt man so an. Nein, nein, wir waren durch und durch vor Gottes Augen schlecht. Da war überhaupt keine Sache gut. Und dennoch hat uns Gott in Christus angenommen, dass wir ewig leben dürfen. Ewig. Wenn wir jetzt abgerufen werden, heute hier, dann dürfen wir ewig in seinem Reich sein. Das ist das, was uns geschenkt ist. Das wollen wir nicht vergessen. Und wir wollen nicht fruchtlos sein. Denn Fruchtlosigkeit führt zur geistlichen Depression. Zur geistlichen Depression. Das heißt, die Fragen tauchen dann auf, wozu bin ich überhaupt hier? Was kann ich schon bringen? Ja, aber stehen wir in dem Wachstum, dann wissen wir, der Herr wird seine Frucht wirken und wir werden uns mitfreuen. Darum bitten wir und ringen wir, bei dem Herrn zu bleiben, gerade in den letzten Tagen, in der Endzeit. Und er wird seine Herrlichkeit täglich in uns zu unserer Freude offenbaren und auch durch uns. Er ist nicht schwach, sondern er ist stark und er kann helfen allen, die ihm vertrauen, in jeder Situation. Das starke Anliegen des Apostel Petrus erkennen wir jetzt darin. Er sagt, ich werde bald nicht mehr unter euch sein und darum muss ich euch das ans Herz legen und ich muss euch daran erinnern. Liebe Brüder, tut desto mehr Fleiß, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Denn wo ihr solches tut, werdet ihr nicht straucheln. Soweit zu diesen Versen, die uns ja doch auch sehr ins Herz sprechen. Und wir sind ja solche, die darum beten, dass das auch in uns mehr und mehr geschieht. Und zwar in uns, in mir und nicht erst im Blick auf den anderen, sondern immer im Blick auf die eigene Person.